Es gibt wohl nichts Schöneres, als wenn man erlebt, dass jemand zum Glauben kommt. Dass jemand wirklich vom Tod zum Leben kommt. Diese erste Begeisterung, diese erste große Liebe, wenn man das Evangelium verstanden hat, es ist einfach herrlich, das mit zu beobachten. Und ich kann mich noch erinnern an meine Kindheit, als ich dann so aus der Kinderstunde rausgewachsen bin und dann halt Sonntag für Sonntag im Gottesdienst war. Ich habe mich einfach auf jeden Sonntag wieder neu gefreut. Ich habe dann so ein eigenes Notizbuch gehabt, habe jeden Sonntag jede Predigt mitgeschrieben und ich habe jeden Sonntag wieder was dazugelernt. Und das war einfach herrlich. Und es ist auch das, was mich jetzt noch am allermeisten begeistert, wenn ich eine Predigt höre vom einfachen, vom klaren Evangelium von Jesus Christus, von seinem Tod am Kreuz für meine Sünden. Und dass er wieder auferstanden ist und dass er heute lebt. Und es ist einfach schön, das auch bei anderen zu sehen, diese Begeisterung und diese Liebe für Jesus. Umso trauriger ist es dann aber auch, wenn man sieht, dass jemand, der sich zu Jesus bekennt, überhaupt kein Interesse hat an der Bibel, an Gottesdiensten, allgemein an geistlichen Dingen. Und ich frage mich dann oft, was ist da los? Da hat es was, da passt irgendwas nicht. Und dann frage ich mich, was ist los mit dem Heiligen Geist? Warum rührt er die Herzen nicht mehr an? Warum kommen nicht mehr Menschen zum Glauben? Ist das nicht eigentlich seine Aufgabe, dass er die Menschen überführt von Sünde, dass er die Menschen zu Jesus bringt? Warum passiert da so wenig? Und ich merke es ja bei mir selber, auf das ein bisschen Unzufriedenheit oder wenn man so jetzt die Früchte des Geistes anschaut, denke ich mir oft, zum Beispiel Geduld, als Geduld verteilt worden ist, da habe ich scheinbar keine Zeit gehabt dafür, da war ich nicht dabei. Und ich merke einfach, ich werde nicht geduldiger, sondern mir kommt vor, ich werde eher ungeduldiger, je älter das ich werde. Und eben dann frage ich mich, warum tut der Heilige Geist nicht mehr? Und gerade das Thema Heiliger Geist, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen dann ein bisschen mehr behandeln und mehr Predigten darüber hören, ist ja immer wieder so ein bisschen ein Diskussionsthema, so zwischen Evangelikalen und Charismatikern und Pfingstern auf der anderen Seite. Und ich finde so diese Pneumatologie, so die Lehre vom Heiligen Geist, eine von den schwierigsten theologischen Bereichen, zumindest für mich, weil es eben der Geist ist. Und Geist ist nicht greifbar, nicht fassbar. Er weht, wo er will, er weht, wie er will, man kann es nicht wirklich fassen. Und diese Predigten, die wir jetzt dann in Zukunft haben werden, sind eben auch nicht erschöpfend. Und ich habe jetzt allgemein gedacht, Predigten sollen immer so einen Anreiz eigentlich bringen, dass man sich selbst mehr damit beschäftigt. Man kann in einer Predigt nie alles erklären und über alles reden. Und es ist gut, wenn man dann einfach daheim weiterliest. Es gibt gute Quellen, gute Bücher, man kann im Internet sehr viel finden, Gutes, aber auch Schlechtes. Ich habe auch schon viele Predigten und Kommentare gelesen, wo ich gedacht habe, war Zeitverschwendung, das war eigentlich nicht sehr hilfreich. Aber je mehr man sich mit irgendwas beschäftigt, desto mehr kann man auch differenzieren, was ist gut, was ist schlecht, was bringt man weiter, was hilft man, was hilft man nicht. Also da kann ich nur dazu motivieren, sich allgemein mit der Bibel und mit theologischen Themen auseinandersetzen und jetzt eben speziell mit dem Heiligen Geist. Und was mir auch auffällt, ist allgemein in der Menschheit, jetzt, das heißt Corona oder Klimakrise oder sonst irgendein Thema, wir neigen dazu, immer von einer Seite vom Pferd runterzufallen. Man geht immer ins Extreme. Einmal geht es in die Richtung, da geht es in die Richtung. Was uns schwerfällt, ist, dass wir einen Mittelweg finden und die Vernunft ein bisschen vorkehren. Und das sehe ich auch so beim Thema Heiliger Geist oft so. Nicht? Das sind auf der einen Seite die Evangelikalen. Wir sind gegründet am Wort Gottes. Die Predigt steht so im Mittelpunkt vom Gottesdienst. Wir sind da sehr nüchtern und faktenbasiert und es ist gut so. Der Nachteil ist, dass unser Glaube dann oft ein bisschen kopflastig ist, ein bisschen theoretisch ist, ein bisschen wenig Leben drinnen ist. Und auf der anderen Seite sind eben dann die Charismatika. Da ist sehr viel Leben drinnen. Wer so einen Gottesdienst oder überhaupt das Leben der Gemeinde erlebt hat, die leben tagtäglich praktisch mit dem Heiligen Geist. Immer im Gebet, immer im Tun. Der Nachteil ist, die Predigten sind oft rhetorisch und emotional sehr gut, aber wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man drauf, es ist ja sehr viel heiße Luft dabei. Es ist oft so die Meinung vom Prediger und oft sehr wenig Bibel in der Predigt drinnen. Und wünschenswert wäre es ja eigentlich eine Gemeinde, wo man wirklich am Fundament auf der Bibel steht, aber das dann auch praktische Auswirkungen hat. Also eben der Mittelweg. Und ich möchte heute eine Stelle aus dem Buch Ezekiel, aus dem Alten Testament, ein bisschen durchschauen. Und zwar Ezekiel 36, 16 bis 38. Das ist ein bisschen eine lange Stelle. Ich möchte da eigentlich dann nur zwei Verse rauspicken, über die ich reden möchte. Ein bisschen so zum Hintergrund, Info. Damals ist das Volk Israel ja in die Verbannung, in die Gefangenschaft geführt worden. Zuerst das Nordreich und dann in Schritten dann das Südreich. Dann ist Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört worden. Und da sehen wir durchs Buch Ezekiel oder auch bei anderen Propheten immer wieder das gleiche Schema. Zuerst Predigt über Gericht, über Strafe Gottes, dann über Buße und dann auch immer wieder dieser Hoffnungsschimmer. Das ist nicht das Ende, es geht weiter, Gott hat uns nicht verlassen, es wird wieder besser. Und Ezekiel wird auch so bezeichnet als der große Visionär der babylonischen Gefangenschaft. Und da hat er eben gepredigt, es wird wieder besser, Gott hat uns nicht verlassen. Wir haben es nicht verdient, aber er bleibt bei uns. Er kommt wieder zu uns und es kommen wieder bessere Zeiten auf uns zu. Und da möchte ich eben die Verse 26 und 27 rausholen. Und da schreibt er, oder sagt Gott durch Ezekiel: Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und befolgt. Das war übrigens auch die Jahreslosung 2017. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, wie schaut ein Leben ohne Gottes Geist, also mit diesem, wie Ezekiel sagt, mit diesem versteinerten Herz. Wenn wir in die Welt schauen, Probleme über Probleme. In den Familien, persönlich, wer kennt keine Probleme? Es gibt immer Probleme und man versucht halt Probleme zu lösen, klar. Und das sieht man auch oft einfach sehr viel Ratlosigkeit, weil keiner weiß, wie man die Probleme lösen soll. Nehmen wir den Weltfrieden. Nicht? Die Hippies haben es vorgemacht, Liebe statt Krieg. Schönes Motto, aber was haben sie gemacht? Sie haben sie mit Drogen vollgedröhnt und haben eigentlich die Realität nicht mehr wahrgenommen. Ist nicht wirklich die Lösung. Dann sagt man eher, wenn der Friede so nicht geht, dann muss man halt gewaltsam befrieden. Bringt auch nichts, weil Druck erzeugt Gegendruck und funktioniert auch nicht. Probleme in den Familien rundherum, wo man hinschaut. Und man merkt es ja selber, man soll ein Vorbild sein, man soll ermutigen, Gutes zu tun. Und man stoßt selber an seine Grenzen und kann das nicht so. Man merkt auch bei den Kindern, dass Egoisten sind, wie wir alle. Und dass jeder einfach auf sich selbst schaut. Und David schreibt da im 51. Psalm: Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Und Paulus schreibt dann im Römer Kapitel 3, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Das ist so das Grundproblem eigentlich, was wir haben. Dass wir von Grund auf das Negative in uns haben und man versucht halt dann, Lösungen zu finden für alles Mögliche. Man macht gute Vorsätze. Ich reiße mir jetzt ein bisschen beim Krawattel und versuche mich quasi selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Das ist alleinig bei mir schon schwierig, aber es funktioniert bei anderen meistens auch nicht viel besser. Aber es hat einen gewissen Nutzen hat es ja, dieser Placebo-Effekt, diese Psychotricks, wenn man sich einredet, na, jetzt reiße ich mich zusammen, jetzt mache ich das, ich setze mir Ziele und Schritte und versuche das halt irgendwie zu bessern und so. Also es hat schon was für sich, aber es löst eben das Grundproblem nicht wirklich. Es sind so kleine Pflaster, den man sich halt draufpickt und das Leben besser macht. Und Pflaster sind eine super Sache. Also wenn bei mir in der Arbeit jemand einen oberflächlichen Hautdefekt hat, wenn man da Pflaster hat, ist das super. Nur wenn man jetzt inwendig ein Problem hat, hilft ein Pflaster halt nichts mehr. Und Gottes Diagnose ist einfach, wir haben ein Herzproblem. Wir haben ein steinernes Herz und in ein steinernes Herz kriegt man einfach kein Leben rein. Wir wollen zwar oft das Gute und wir versuchen auch das Gute zu tun, aber es gelingt uns einfach nicht immer so. Und da merkt man halt auch, dass so der sogenannte freie Wille doch nicht so frei ist. Denn wenn ich einen freien Willen hätte, dann könnte ich auch das, was ich will, umsetzen. Aber das gelingt mir eben nicht immer so. Und Paulus schreibt da im Römer Kapitel 7, ich verstehe es ja selbst nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann gebe ich dem Gesetz Recht und heiße es gut. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Also das ist so auf den Punkt gebracht, unser Hauptproblem. Dann ist die Frage, ja, wie kann man das Problem lösen? Gibt es eine Medizin? Gibt es irgendwas, wie man das ändern kann? Gottes Diagnose ist einfach zermürbend. Es ist so schlimm, dass keine Verbesserung mehr möglich ist, keine Heilung. Und ich habe seit meiner Jugend ein schlechtes Knie und da war ich wieder bei einigen Spezialisten. Und einer hat mir dann ziemlich klar gesagt, ja, da kann man nichts mehr reparieren, da kann man nur mehr operieren. Muss nicht gleich sein, so schlimm ist es noch nicht, aber der Knorpel ist ja halt ziemlich bedient und der wird dann immer besser. Da kann man nichts mehr reparieren, sondern irgendwann wird es halt zum Operieren sein. Und das Gleiche ist mit unserem Herzen. Da kann man nichts mehr reparieren an unserer sündigen Natur, da kann man nur mehr operieren. Und im Endeffekt, wenn das Herz kaputt ist, dann kann man nur mehr eine Herztransplantation machen. Und Paulus schreibt dann weiter in Römer Kapitel 7, ich unglücklich seliger Mensch, gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die einzige Lösung ist eine Herztransplantation. Und da schreibt eben Hesekiel und Luther übersetzt es so, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will euer steinernes Herz rausnehmen und ich will meinen Geist in euch geben und ich will Menschen aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln. Und da sehen wir eben Gottes perfekten Willen, denn Gott will und Gott kann. Und darum übersetzt dann die Elberfelder Übersetzung das etwas anders. Da steht, und ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde das steinerne Herz aus euch rausnehmen und ich werde meinen Geist in euch geben und ich werde euch Menschen machen, die nach meinen Geboten leben. Also wir wollen, aber wir können nicht. Gott will und Gott kann und Gott wird. Was wir brauchen ist eine Herztransplantation, ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Geburt, den Heiligen Geist. Und Johannes Kapitel 3, und das haben wir vor 2 Wochen eine Predigt gehabt drüber, da sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wir brauchen eine neue Geburt, komplett neu, nichts reparieren, neu, einen neuen Geist. Und der Herztransplantation geht nicht ohne Blut. Die kann mich noch an mein Praktikum im Operationssaal erinnern. Der erste Tag, die erste Operation überhaupt, der ist komplett schief gelaufen. Da ist am Boden, überall war nur mehr Blut und Infusionslösung, da ist alles dahin geschwommen. Die Krankenschwester, die mich angeleitet hat, hat gesagt, stell dich in die Ecken und beweg dich einfach nicht. Und das war ein Massaker da drinnen. Im Endeffekt haben sie dann den armen Patienten notdürftig zugenäht und zum Sterben auf die Station geschickt. Also das ist komplett schief gelaufen. Überall war Blut. Und bei Gottes Herztransplantation ist auch Blut geflossen. Nämlich das Blut von seinem eigenen Sohn. Dazu jetzt ein paar Bibelstellen. Epheser Kapitel 1. Denn durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Kolosser 1, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Hebräer 9, wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat sie sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Und weiter. Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. 1. Petrusbrief. Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu erwählt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Mit dem kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Gibt es viele Bibelstellen über das Blut Christi. Das Kreuz Jesu, das Blut Jesu, das ist Gottes Lösung für alle Probleme der Menschen. Das Kreuz Jesu ist das Problem für alle deine und meine Probleme. Warum? Weil das der Ursprung all unserer Probleme die Sünde ist. Am Kreuz hat Gott mit der Sünde abgerechnet. Ich will euch ein neues Herz geben, ich will euer steinernes Herz rausnehmen, ich will euch meinen Geist geben und ich will Menschen aus euch machen, die nach meinen Wünschen und Geboten leben. Was heißt das jetzt konkret? Zweiter Punkt, Gottes Geist als Besucher. Da schauen wir jetzt ein bisschen ins Alte Testament. Quer durchs Alte Testament sehen wir immer wieder, was das für Auswirkungen gehabt hat, wenn Gottes Geist gewirkt hat. Wenn er bei einzelnen Menschen quasi zu Besuch war. Plötzlich haben die anders gedacht, sie haben anders geredet, sie haben anders gehandelt. Nach dem Willen Gottes und in seiner Kraft. Da auch ein paar Bibelstellen dazu. Vierten Buch Mose. Da kam Jahwe in der Wolke herab und sprach mit Mose. Er nahm von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf 70 Männer, die Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, redeten sie auf einmal wie Propheten, aber nur für kurze Zeit. Von zwei Männern, die auf der Liste standen, waren nicht zum Zelt hinausgegangen, sondern im Lager zurückgeblieben. Einer hieß Eldad, der andere Medad. Auch auf sie kam der Geist, und sie redeten wie Propheten im Lager. Und weiter, er richtete seinen Blick auf die Israeliten, die dort nach ihren Stämmen geordnet lagen. Da kam der Geist Gottes über ihn. Fünften Buch Mose, aber auch Josua ben Nun war mit dem Geist der Wahrheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Bei den Richtern sehen wir das, der Geist Gottes erfüllte Othniel und er wurde Richter in Israel. Da wurde Gideon vom Geist Gottes erfüllt, da kam der Geist Gottes über Simson. 1. Samuel, als sie an den Hügel kamen, begegnete ihnen eine Gruppe von Propheten. Der Geist Gottes kam über Saul, sodass er mit ihnen weissagte. Und dann weiter, Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Das war bemerkenswert bei David, da war das anders als bei den anderen. Dann weiter, 1. Samuel 16, von Saul jedoch wich der Geist Gottes und ein böser Geist, den Jahwe geschickt hatte, begann ihn zu ängstigen. Weiter, da kam der Geist Gottes über Amasai, der später das Oberhaupt der Offiziere wurde. Zweiter Chroniker, da kam der Geist Gottes über Asaja, Ben Odet. Und Hesekiel sagt auch, da kam der Geist Gottes über mich. Und der Geist Gottes hat diese Menschen völlig verändert, für eine gewisse Zeit. Und bei David lesen wir eben, und der Geist verließ ihn nicht mehr. Und das ist einzigartig und bemerkenswert bei David. Vielleicht auch, weil er im Psalm 51 gebetet hat, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hat Gott scheinbar erfüllt und hat wirklich den Heiligen Geist von David nicht mehr weggenommen. Aber er war ihm ein Besucher. David hat keine Garantie gehabt, ob der Geist wirklich immer bei ihm bleibt. Also diese theologischen Begriffe, Versiegelung oder Innewohnung vom Heiligen Geist, da kommen wir nachher noch dazu, das hat es im Alten Testament nicht gegeben. Es hat keine Garantie gegeben, dass der Heilige Geist bleibt. Letztendlich hat es nur eine einzige Person gegeben, auf der Heilige Geist ruhte. Und da lesen wir im Jesaja Kapitel 11 über das Reich des Messias. Aus Isais Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist Gottes. Und das war Jesus. Und da lesen wir dann im Johannes-Evangelium Kapitel 1 bei der Taufe von Jesus: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Bis dorthin war der Geist Gottes immer wieder aktiv bei einzelnen Menschen, ist gekommen, ist gegangen. Bei Jesus ist er von Anfang an geblieben. Und Gottes Versprechen ist, dieser Geist, der immer bei Jesus war, soll für immer bei uns sein. Nicht punktuell, manchmal, für bestimmte Situationen, sondern immer. Der Geist Gottes war lang vor Pfingsten schon tätig, aber ab Pfingsten hat es eine ganz andere Dimension bekommen. Und Jesus betet in Johannes 14, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also Gottes Geist soll uns nicht mehr besuchen, sondern er soll als Hausherr bei uns bleiben. Und das sehen wir bei der Bekehrung. Und das ist wohl die erste und auch die wichtigste Tat vom Heiligen Geist, dass er von Sünde überführt, dass er mich klein macht und Jesus groß macht, dass er mich selbst erkennen lässt und Jesus erkennen lässt. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Erst durch den Heiligen Geist ergibt es für mich einen Sinn. Erst durch den Heiligen Geist erkenne ich, dass ich Sünder bin und dass ich einen Retter brauche. Und Gott hat es schon immer gefallen, sich das Kleinste und Unwürdigste auszusuchen, um Großes zu bewirken. Und nur der Heilige Geist kann erleben, so verpfuscht und so kaputt auch sein kann, völlig revolutionieren. Und Gott sagt, ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dir meinen Geist geben und ich werde ein neues Herz geben und ich werde einen neuen Geist geben. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich will auch. Ich will dieses Geschenk annehmen. In Römer 5 schreibt Paulus: Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Und ganz zum Schluss in der Offenbarung lesen wir: Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott will. Die Frage ist, ob wir auch wollen, ob du auch willst. Es ist möglich. Ein Neuanfang, ein neues Herz, Sündenvergebung, eine neue Geburt, ein Leben im Geist. Und wenn Gott seinen Geist gibt, dann kann das zweierlei bedeuten. Also zwei Punkte haben wir noch. Da kann es bedeuten, dass man versiegelt wird mit Gottes Geist. Das ist ein theologischer Begriff. Auch da ein paar Bibelstellen dazu. 2. Korinther, der uns aber auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Epheserbrief, Kapitel 1. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand und unser Erbteil auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Und in Kapitel 4 dann, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Diese Versiegelung oder auch Innewohnung, wie man es nennt, passiert bei der Bekehrung. Sobald jemand in Demut zu Jesus kommt, seine Sünden bekennt und ihm nachfolgt, bekommt man eben den Heiligen Geist als Unterpfand und als Versiegelung und ist ab dem Zeitpunkt an ein Kind Gottes. Und ich habe da so ein Beispiel dazu. Dann nehmen wir an, das bin ich. Gewisse Ähnlichkeit vielleicht, aber nicht. Und wenn man jetzt gläubig wird, dann bekommt man eben dieses Siegel. Aufgedrückt. Und man ist versiegelt für alle Ewigkeit. Man kann auch statt Siegel sagen, ein Stempel. Und man kennt es vielleicht von Konzerten oder irgendwelchen Veranstaltungen, wenn man reinkommt, dann kriegt man vielleicht ein Armband oder auch so einen Stempel oft drauf. Und mit diesem Stempel am Handgelenk, wenn man dann reingeht, braucht man es nur zu sagen und sagen, ich darf da rein. Und die Security weiß, ja, der hat den Stempel um, der ist berechtigt, da reinzugehen. Und mit diesem Siegel Gottes sind wir berechtigt, ins Reich Gottes reinzukommen. Der Siegel damals, ein Siegelbrief, der ist nur von zwei Personen möglich, irgendwie mit dem Siegel was zu tun haben. Das ist der Sender und der Empfänger. Der Sender versiegelt den Brief und der Empfänger darf es wieder aufmachen, das Siegel. Und in unserem Fall ist der Sender und der Empfänger der gleiche. Gott versiegelt uns und wir sind versiegelt bis in alle Ewigkeit. Mit diesem Siegel, mit diesem Stempel haben wir freien Eintritt im Himmel. Und dieses Siegel, das ist auch die Voraussetzung für das Zweite, was der Heilige Geist tut, nämlich uns zu erfüllen. Und viele Christen geben sich einfach damit zufrieden, eben dieses Siegel zu haben. Passt, ich bin errettet, ich habe freien Eintritt im Himmel, mehr brauche ich eigentlich eh nicht. Das heißt, eigentlich wartet man noch nur mehr aufs Sterben, weil was soll ich noch mehr? Und das ist irgendwie schade, weil Jesus hat versprochen, dass der Heilige Geist bei uns bleibt und dass er unser Beistand und der Hilfe ist im Leben. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Also wir können den Heiligen Geist vertreiben, bis wir einfach nur mehr leer sind. Wir haben zwar das Siegel oben, aber wir sind leer. Sonst merkt man vom Heiligen Geist nichts, außer dass wir versiegelt sind. Und wenn man das vergleicht, das versiegelt werden und das erfüllt werden, das sind eben zwei unterschiedliche Sachen. Das versiegelt werden, das passiert zu einem Zeitpunkt. Das passiert einmalig bei der Bekehrung, kann und darf und soll nicht wiederholt werden. Das erfüllt werden, das ist ein ständiger Prozess. Wir betrüben den Geist, dann verschwindet er ein bisschen, dann werden wir wieder mehr erfüllt. Es ist ein Auf und Ab. Etwas Dynamisches, etwas Dauerhaftes. Und die Tatsache, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, dass wir den Heiligen Geist haben, ist keine Garantie dafür, dass wir auch ständig mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wir kennen das. Oft sind wir begeisterter und lesen mit Liebe in der Bibel und dann beschäftigen uns wieder andere Sachen und wir merken einfach irgendwie, ich fühle mich geistlich irgendwie leer und ich merke vom Heiligen Geist nicht viel. Das ist ein Auf und Ab. Und
das möchte ich jetzt auch ein bisschen illustrieren.
Also ich habe das Siegel oben und dann kommt aber auch die Fülle vom Heiligen Geist. Das heißt, da kommt was rein. Und da merkt man jetzt was. Manche werden es vielleicht schon gedacht haben, ich bin nicht ganz dicht. Also diese Löcher sind einfach meine Sünden, die auch nach meiner Bekehrung noch da sind. Ich bin ja nachher nicht perfekt. Und dann verschwindet der Heilige Geist wieder. Das Siegel bleibt, das ist unverändert. Aber irgendwie bin ich dann wieder ziemlich leer. Das ist die Frage, was kann man da machen? Habt ihr Ideen, wie man das, was man da machen kann? Abdichten. Genau, also das sind halt jetzt auch Sachen, die ich mir gedacht habe, entweder abdichten oder und immer wieder nachschütten. Genau. Und wie kann ich es abdichten? Indem ich einfach immer wieder meine Sünden bekenne, immer wieder zum Kreuz komme und immer wieder sage, da war ich schon wieder zornig, hätte es nicht sein sollen, da war ich schon wieder ungeduldig, da habe ich schon wieder ein Blödsinn geredet, hätte ich nicht machen sollen. Immer wieder zum Kreuz kommen, immer wieder diese Löcher abdichten, immer wieder Vergebung bekommen. Und dann eben immer wieder Heiligen Geist nachschütten, indem ich ihn nicht betrübe, indem ich mich mit geistlichen Dingen, mit der Bibel beschäftige, indem ich in enger Gemeinschaft mit Gott lebe. Da schütte ich immer wieder nach. Und wir sind Wiederholungstäter. Die Löcher werden abgedichtet, werden aber sie kommen wieder. Und es wird wieder was durchtröpfeln. Und darum müssen wir immer wieder zum Kreuz kommen, immer wieder unsere Sünden bekennen und lassen und immer wieder in enger Gemeinschaft mit ihm leben und immer wieder nachschütten. Und wir werden jetzt dann nach der Predigt ein Lied hören und dann auch eine Gebetsgemeinschaft haben. Und die Gebetsgemeinschaft soll so ein bisschen unter dem Motto stehen, komm, Heiliger Geist. Und wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, kann das zweierlei bedeuten. Es kann sein, dass du das allererste Mal so betest. Dann ist es ein Bekehrungsgebet. Dann hast du erkannt, dass du Sünder bist, dass du einen Retter brauchst, dass du ein neues Herz und einen neuen Geist brauchst. Dann bittest du mit komm, Heiliger Geist, um dieses Siegel, um diesen Stempel, um diesen Eintritt im Himmel. Und dann kommt der Heilige Geist als Beistand und als Siegel für die Ewigkeit und verlässt dich nicht mehr. Es kann aber sein, dass du schon lange Christ bist, aber du fühlst dich irgendwie leer. Es ist kein geistliches Leben in dir drinnen. Wie ein leerer Becher. Dann bedeutet dieses Gebet, komm, Heiliger Geist, dass er wieder nachfüllt. Dass du wieder neu anfängst, eine Begeisterung oder Liebe für die Bibel und fürs Evangelium zu entwickeln. Und wir werden eben dann das Lied singen, Create in me a clean heart, oder schaffe in mir ein reines Herz. Das ist eben ein Lied nach dem Psalm 51 und das Lied sorgt da immer wieder ein bisschen für Diskussionen, ob man jetzt als neutestamentlicher Gläubiger dieses alttestamentliche Lied überhaupt noch singen soll. Und ich finde, dass man das Lied sehr wohl singen soll, nur hat sich die Bedeutung etwas geändert. Wir sehen das nicht mehr ganz so wie David damals, der Angst gehabt hat, dass ihn der Heilige Geist wieder verlässt. Das wird nicht passieren. Der Stempel bleibt oben, aber die Fülle des Heiligen Geistes verlässt uns, kann uns verlassen, weil wir ihn einfach immer wieder betrüben. Und in diesem Sinne singen wir dann, schaffe mir Gott ein reines Herz. Ich bin immer wieder schmutzig, ich habe immer wieder Löcher, Sünden in meinem Leben, reinige mich wieder, mach das wieder neu. Gib mir neu deinen Geist, nicht, dass das Siegel weg ist, ein neues Siegel brauche ich nicht, Aber ich brauche diese neue Fülle. Gib mir immer und immer wieder deinen Geist, weil ich ihn einfach immer wieder betrübe und er wieder verschwindet. Lass mich immer wieder deine Gegenwart spüren. Nimm mir nicht deinen Heiligen Geist, nicht das Siegel, sondern diese Fülle. Ich möchte diese Fülle mehr haben in meinem Leben. Und Ralf Frieske, wer ihn vielleicht kennt, der hat einmal gesagt, wir brauchen immer und überall Gnade. Und der Satz, der ist mir so hängen geblieben. Das ist ein kurzer, einfacher Satz, aber hat, glaube ich, eine tiefe Bedeutung. Wir brauchen immer und überall Gnade. Und wir brauchen immer und überall den Heiligen Geist in allen Bereichen unseres Lebens. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn als Stempel für die Ewigkeit und als Helfer im Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Amen.